Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein.
Die Gedanken kreisen frei an jedem gottverdammten Tag. Emotionen kochen hoch bei jedem Wort, was ich nicht mag. Ich will niemanden verletzen mit den Worten, die ich sag. Und macht der Kobold in meinem Kopf so weiter, seht ihr mich schon bald im Sarg. Der Mensch in meinem Spiegel, ich hasse ihn so abgrundtief. Ich werd ihn auch nicht los, mein bester Freund im höchsten Tief. Den Absprung schaff ich leider nie, denn ich bin so krass naiv. Auf meine Krankheit passt hier auch kein Adjektiv.
Borderline. Der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven.
Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brech zusammen unter der Last, die ich auf meinen Schultern trage.
Viel Spaß mit Borderline.
Herzlich willkommen bei Borderline. Heute starten wir die Interviewwoche mit der guten Moni aus Berlin. Hi Moni.
Hallo.
Wie geht's dir?
Ja, gut.
Ja, gut? Was willst du hier?
Ja, ich dachte, ich quatsch mal eine Runde mit dir. Hab Langeweile.
Alter Falter, ja, da musst du aber viel Langeweile in deinem Leben haben.
Oh, nein. Eigentlich gar nicht, aber...
Eigentlich nicht?
Nee, eigentlich nee, gar
kurz
nicht.
Kurz zum Hintergrund. Wir haben uns auf Instagram, ich sag mal in Anführungszeichen, kennengelernt. Also wir haben kurz gequatscht und ich hatte deinen Content gesehen und habe dann auch gelesen unter deinen Posts, so von wegen Borderline hier und so weiter und so fort. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, haben uns gegenseitig kontaktiert. Ja, und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast zusammen. Ist das nicht toll?
Das ist wunderbar.
Es ist wunderbar. So, bevor wir anfangen, ja, bevor ich irgendwelche dämlichen Fragen stelle oder keine Ahnung, wir uns unterhalten, erzähl mal was über dich. Sag mal, wie bist du, warum bist du und woher bist du?
Wer bin ich? Ja, wurde schon gesagt, Moni, 33, alleinerziehend, ich habe einen 9-jährigen Sohn. Ja, wie du schon gesagt hast, Borderline. Aber tatsächlich erst seit, also ganz frisch diagnostiziert.
Ja.
Habe auch posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, alles, was so dazugehört.
Okay.
Ja, aber das Borderline, das kam jetzt als Diagnose über die Tagesklinik tatsächlich frisch dazu jetzt bei mir.
Ah, du
aber den Verdacht hatte ich schon immer, dass ich das habe.
Ja.
Also ich habe immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich komme mit all dem so überhaupt nicht klar. Ich bin total, wie beschreibe ich das so? Ich explodiere so förmlich nach außen. Ne? Mm. Also teilweise brauche ich auch nur Kleinigkeiten und ich gehe an die Decke. Ja? Und das fand ich immer, ich habe immer gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht nur Depression oder PTBS sein, das ist irgendwas anderes.
Das hatte ich tatsächlich auch. Ich bin nur niemals, wäre ich auf den Trichter gekommen, dass das Borderline wäre. Weil ich habe ganz ehrlich, ich habe Borderliner, habe ich glaube ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, immer, ich habe das abgestempelt wie alle anderen auch, so, das sind die Ritzer, die sie nicht alle haben. So, das
war
für mich Borderline.
Ja.
Ich hatte mich ja logischerweise nie damit beschäftigt und ich wäre auch niemals auf den Trichter von alleine gekommen zu sagen, ich bin Borderliner.
Ja, das verstehe ich, habe ich vorher auch nicht gemacht. Ich hatte das halt einfach immer und habe so hingenommen, dass es so ist. Ich bin halt so, ich bin ein impulsiver und temperamentvoller Mensch.
Ja.
Ich habe mich auch erst, das lass mich nicht lügen, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, da war meine Therapeutin in Babypause. Und ich wollte diese Zeit nicht einfach so dahin streichen lassen. Das waren 5 Monate, die sie weg war. Und ich habe dann angefangen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Habe meine Symptome mal untersucht, sage ich jetzt mal.
Man soll also ja eigentlich Dr. keine Google. Sachen.
Genau, man soll ja eigentlich nicht googeln, aber ECA wird gemacht. Habe mich dann in der Zeit auch belesen tatsächlich. Also ich habe 2 Bücher über Borderline gelesen. Ich weiß nicht, ob du das eine vielleicht sogar kennst. Ich finde den Titel allein schon total geil. Das passt Arsch auf einmal wirklich zu mir. Das heißt, ich hasse dich, verlass mich nicht.
Ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich weiß aber, welches Buch du meinst. Ich habe im Internet, kannst du Auszüge davon als PDF kannst du dir durchlesen. Das habe ich mir schon gegeben, aber das Buch selber habe ich noch nicht gelesen.
Ja, ich habe das einmal komplett durchgesuchtet und habe mir mal alles so, habe einfach mal gedacht, komm, markierst du einfach mal alles, so was auf dich zutrifft, ne? Und ja, das Buch ist eigentlich durchmarkiert, kann man fast sagen.
Keine weißen Stellen mehr.
Ja.
Scheiße.
Und da kam ich dann auf den Trichter so, ey krass, vielleicht habe ich echt Borderline, ne? Und habe da meine Therapeutin auch drauf angesprochen und die hat dann halt mir mit diesen Fragebogen gemacht. Es gibt ja diesen Diagnosebogen.
Mm, genau, genau.
Und dann hat sie sich aber schwer getan, mir diese Diagnose zu geben. Also sie hat dann irgendwie gesagt, könnte eine Akzentuierung der Borderline-Störung sein, müsste man aber genauer mal gucken. So, dann hatte ich eine ganz krasse Krise, dann ging es mir richtig schlecht. Das war im März letzten Jahres, hatte ich einen richtigen, also wirklich mit, nicht mehr leben wollen und so. Ne? Also es war ganz, ganz heftig, wo mir dann klar wurde, okay, ich brauche entweder wirklich mehr Therapie oder ich muss in eine Klinik oder so. Und habe mich dann für eine Tagesklinik entschieden und bin dann im November letzten Jahres in eine Tagesklinik gekommen, hatte den Platz gekriegt und ja, da wurde dann direkt drauf geguckt. Ich hatte das auch direkt gesagt. Hier könnt ihr da mal bitte drauf gucken, ob ich das vielleicht habe. Die haben mich dann direkt in den, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist, nennt sich Steps. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, weil ich bin schon mit der Diagnose in die Klinik damals.
Ja gut, okay. Das haben die mir direkt am Anfang gesagt, dass ich doch mal in den Steps-Kurs gehen soll. Der war einmal die Woche, war nur so eine abgespeckte Version leider nur davon. Der ist eigentlich viel intensiver und viel detaillierter. Also eigentlich sind wir da nur, haben drauf geguckt, was ist Borderline eigentlich, sind die verschiedenen Schemata mal durchgegangen.
Ja.
Ja, und da fing das schon an, dass wir auch da einen Fragebogen ausfüllen sollten und am Ende kam eine Punktzahl bei jedem Schema raus.
Ist das auch auf diese, ich glaube, 9 mögliche oder 10 mögliche Diagnosen oder Verhaltensweisen stehen da drin? Und wenn
Schemata,
du,
genau.
Genau, Schematas, genau. Und wenn
ich glaube,
5 oder 6 erfüllst, dann kriegst du ja deine Diagnose oder dein Befund.
Genau. Also ich habe, Moment, jetzt muss ich mal gerade durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind das jetzt hier. das sind halt diese Sachen Misstrauen, Minderwertigkeit, Trennungsangst, Anfälligkeit für Leid und Krankheit, Selbstaufopferung, diese Sachen sind das. Ne? Den Fragebogen habe ich gemacht, habe das alles ausgefüllt, habe die Auswertung gemacht und war dann am Ende ziemlich erstaunt, weil die Punktzahlen alle ziemlich hoch waren bei mir. Ich habe das hinterher mit der Therapeutin mal so durchgesprochen und die hat dann auch gesagt so, uiuiui, das ist aber ganz schön hoch bei Ihnen. So, und und auch in jedem Kurs, den ich dann gemacht habe, habe ich das auch immer gemerkt. So jedes Schema wurde sofort bei mir direkt angetriggert. Also wir haben dann immer kurz über Situationen aus dem Alltag gesprochen, wo wir das kennen, dieses Schema. Und ich war dann immer sofort auch direkt drin. Also ich habe richtig gemerkt, wie meine Anspannung in mir drin wirklich wieder direkt nach oben geschossen ist. Ich habe wieder angefangen, am ganzen Körper irgendwie war total unruhig. Mein Fuß hat die ganze Zeit gewackelt. Also das ist bei mir, daran merkst du bei mir auch immer, okay, die ist gerade extrem angespannt. Ja, da baut sich gerade was auf. Dadurch habe ich das gemerkt, dass ich da wirklich richtig bin. Und ich glaube, das war, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 2 oder 3 Wochen, bevor ich entlassen wurde, habe ich diese Diagnose dann gekriegt. Ne? Also okay. Da wurde mir dann
gesagt, wie lange warst du in der Tagesklinik?
9 Wochen waren das insgesamt.
Okay.
Also 8 Wochen sind so normal anberaumt sozusagen vom Tagesklinikaufenthalt. Ich habe dann um eine Verlängerung gebeten. Weil wo es dann so Richtung Woche 7 ging, habe ich schon gemerkt, ey, scheiße, mir läuft die Zeit davon. Ich bin noch nicht so weit. Ich fühle das noch nicht. Und habe halt um eine Verlängerung gebeten. Und da haben sie auch gesagt, ja, machen wir, macht auch Sinn. Aber tatsächlich ging es in dieser Verlängerung eigentlich nur noch darum, wie sieht die Weiterbehandlung aus und wie geht es generell so für mich jetzt weiter. Ne? Ja. Also um mehr ging es da eigentlich erstmal gar nicht. Aber diese Diagnose allein dann zu haben, war für mich, ich meine, für einige ist es ja immer so, oh mein Gott, ich habe diese Diagnose, wie schrecklich. Ne? Also ist ja auch nicht schön, wenn man so eine Diagnose kriegt. Ne? Das ist ja niederschmetternd eigentlich. Für mich persönlich war das eher so ein, wie so ein Aufschwung, so eine Erleichterung. Ich habe wirklich gemerkt, so boah, oh, endlich habe ich was Greifbares. Das Ding hat einen Namen. Ich weiß jetzt, was mit mir nicht stimmt und ich weiß jetzt, was ich tun kann, damit es mir besser geht. Ne?
Ja, bei mir war es tatsächlich so, mich hat das erstmal komplett aus der Bahn geworfen, als mir diesen Befund um die Ohren geknallt hat.
Ja, das glaube ich.
Aber du hast recht, ich weiß, was du meinst. Dann hat dieses, ich habe es am Anfang immer dieses Ding in mir, dann hat das endlich einen Namen. Ich weiß genau, was du meinst. Dann konnte man wenigstens irgendwas anpacken.
Ja. Richtig. Ja. Ja, und darum ging es mir halt, ne? Weil mir wurde dann auch die Frage gestellt, ja, wofür brauchen Sie denn jetzt diese Diagnose? Was macht das denn mit Ihnen? So, und das konnte ich direkt beantworten. Ich sagte, ja, jetzt hat das Kind einen Namen.
Ja.
Ich habe was Greifbares, ich kann das jetzt benennen. Also vorher hatte ich immer diese Verhaltensweisen und ich meine, das fing ja schon bei mir in der Grundschule an, dieses Gefühl von, ich bin anders, ich passe hier nicht rein, ich gehöre nicht dazu.
Mhm.
Ja, das habe ich in der Grundschule schon gehabt.
Bei mir fing das auch sehr früh an. Aber wie hat sich das denn bei dir geäußert dann? Wie hast du dich dann geäußert schon in der Grundschule? Oder verhalten?
Also, witzigerweise habe ich jetzt vor kurzem mal meine Grundschulzeugnisse durchgelesen. ja, diese Beurteilung, ne? Ja, die sagen weiß, ja auch schon einiges aus. Ne?
Moni ist für unseren Verein nicht tragbar.
Naja, Standardsatz, wie es immer anfing, ist eine freundliche Schülerin, ja, das war so der erste Satz. Und aber es ging immer, wirklich jede einzelne Bewertung ging dann weiter mit Schwierigkeiten mit Konzentration, Stimmungsschwankungen extreme, in Konflikten war ich schwer davon zu überzeugen, dass ich vielleicht auch was falsch gemacht hatte. Also ich war dann immer sehr, ich habe doch gar nichts gemacht.
Ja.
Der ist doch das Arschloch, so. Ne?
Ja, das habe ich bis heute noch. Das finde ich auch ganz gut. Spaß. Ja, also grundsätzlich sind die anderen schuld.
Ja, genau. Ja. so rückblickend finde ich das halt ziemlich interessant, ne? Weil ich weiß halt so bruchstückhaft noch so ein bisschen, wie mein Verhalten damals halt war und wie ich mich gefühlt habe. Und ich wusste immer, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas passt doch hier nicht, ja. Immer dieses krasse Ausrasten und das passte für mich einfach irgendwie nicht. So, die anderen Kinder rasten doch auch nicht wegen Kleinigkeiten aus. Warum ärgert mich das jetzt so? Also ich habe mir in dem Moment natürlich nicht die Frage gestellt, jetzt so rational, sage ich jetzt mal.
Ja, aber es war eine schwierige Situation. Eine Retrospektive dann, ne, wenn man mal das analysiert.
Genau. Und so richtig heftig wurde es dann natürlich in der Pubertät bei mir. da habe ich das dann ganz extrem gemerkt, ne? Dass die ganzen Verhaltensweisen, die ich so hatte, das war schon echt heftig.
Inwiefern?
Ja, inwiefern? Das war diese krassen Wutausbrüche, die habe ich nicht nur gegenüber meinen Pflegeeltern, also ich bin bei Pflegeeltern dann aufgewachsen ab dem 6. Lebensjahr. Meinen Pflegeeltern gegenüber bin ich ständig ausgerastet. Mir selbst gegenüber war ich extrem hasserfüllt, habe mich selber verletzt. Hatte mit 12 den ersten Selbstmordversuch gehabt, weil ich einfach nicht mehr wollte, ich konnte nicht mehr. Und was dann irgendwann auch anfing, waren dann diese riskanten sexuellen Kontakte, die ich auch hatte relativ früh.
Erzähl weiter.
Das war...
ja, weil das deckt sich tatsächlich mit meinen. Also ich kenne das, was du jetzt gerade erzählst, hätte ich jetzt von mir aus erzählt.
Okay.
Genau, ja, das Gleiche. Krass. Deswegen sage ich, das interessiert mich extrem.
Ja, das. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das losging, aber ich glaube, ich war so 14, 15, wo ich so meinen ersten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Freund hatte. Und da ging es los und ich hatte wirklich, ich meine, ich bin nicht stolz darauf, aber ich mache da auch kein Geheimnis draus. Also wenn mich immer mal, jetzt auch wo ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, ne, wenn da kommt ja dann irgendwann immer diese Frage, so am Anfang, wenn man sich kennenlernt, oh, mit wie vielen Männern hast du denn schon? Finde ich persönlich immer total beschissen, die Frage, weil was soll ich Ihnen sagen? Du, kann ich nicht mehr zählen? Ja, weil, keine Ahnung. Es sind einfach zu viele gewesen.
Ja, ich sage dann immer, denk dir eine Zahl zwischen 0 und 100.
Ja, ja, werde ich mir merken.
Ja, aber jetzt weiß er es ja.
Ja, ja, nee, das jetzt weiß er es ja. Ja, und das war aufgrund meiner wahrscheinlich schon damals vorhandenen Borderline-Störung. Ja. Und ich meine, ich weiß auch, woher das alles kommt. Es kommt nicht von irgendwoher, diese Störung. Mein Leben war, ja, man kann fast sagen, ich habe die Scheiße wirklich magisch angezogen.
Okay.
Ich bin so vom Regen in die Traufe gegangen, kann man fast sagen.
Also meinst du damit von normaler Familie in Pflegefamilie, oder?
Nee, normale Familie startete leider nicht. Also ich bin bei meiner Mutter habe ich die ersten 4 Jahre gelebt. Und die hat schon, da war ich noch ein Baby, da hat sie meinen Stiefvater geheiratet. Und mein Stiefvater war ein Alkoholiker, gewalttätig und hat also mich persönlich missbraucht, sexuell missbraucht, über 4 Jahre lang.
Scheiße.
Und ja, das, also da ging das ja schon alles los. Und dann bin ich mit 4 Jahren vom Jugendamt da rausgeholt worden, mit meinen Geschwistern zusammen, die noch dann damals da waren. Und dann bin ich erstmal im Kinderheim gelandet. Ja, und da habe ich dann 2 Jahre verbracht, wo die Zustände tatsächlich auch nicht so rosig waren, sage ich jetzt mal. Ja, weil die waren da völlig unterbesetzt und haben sich nicht wirklich um alle Kinder kümmern können, wie sie es hätte machen sollen. Gut, ist jetzt so gelaufen. Und mit 6 Jahren bin ich halt in eine Pflegefamilie gekommen. Das erste Jahr war für mich persönlich, ja, ich habe gedacht, ich bin im Himmel.
Okay.
Ja, weil ich hatte Sachen, die ich vorher nicht hatte. Das kannte ich nicht. Ich hatte
jetzt Mutter, auf materieller Ebene gesehen, oder wie meinst du?
Ja. Ich hatte ein eigenes Zimmer. Ich hatte Klamotten. Ich habe jeden Tag Essen bekommen. Ich habe Aufmerksamkeit bekommen. Man hat mit mir gespielt. Ne? All diese Dinge. Ich kannte das nicht. Das war für mich völlig neu. Und ich habe mich so pudelwohl gefühlt. Und ich war so glücklich. Bis diese Familie das zweite Pflegekind bekam und ich diesen Unterschied gespürt habe, wie sie mit mir umgegangen sind und wie sie mit dem anderen Pflegekind umgegangen sind.
Ja.
So, und damit ging es dann richtig los.
Also bist du dann praktisch zurückgestellt worden?
Kann man so sagen, ja. Also ich bin, also bei meinen Pflegeeltern, um das jetzt mal zu benennen, bin ich emotional verwahrlost.
Okay.
Also ich habe da wirklich, nichts an Selbstwert hat man da aufgebaut bei mir. Also es wurde nicht gelobt. Ja, ich wurde eigentlich immer nur klein gemacht. Ich habe keine Umarmungen gekriegt. Ich wurde nicht getröstet. Ja, das andere Pflegekind, war ein Junge, der wurde immer irgendwie bevorzugt. Wenn der mal geweint hat, dann wurde er getröstet, dann wurde er geknuddelt. So, das sind all die Dinge, die hätte ich mir auch gewünscht.
Sind die denn von Anfang an nicht geschehen, diese Dinge? Oder waren die, als du sagtest, ich war im Himmel, waren die da gegeben? Oder war das von Anfang an so, dass du da keine emotionale, wie soll ich sagen, Zuwendung bekommen hast?
Ja, das ist jetzt schwierig, das so zu sagen, weil für mich fühlte sich das schon so an, als hätte ich es bekommen. So.
Oder aus dem Fakt heraus, dass du gesagt hast, boah, ihr wird sich um mich gekümmert, weil ich habe ein Zimmer, ich habe regelmäßiges Essen. Das ist ja schon mal erstmal, ist das ja ein Step nach oben, wie es besser gar nicht mehr geht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man den Fokus dann direkt schon darauf legt, dass man auch emotionale Nähe bekommt. Ich glaube, das merkt man tatsächlich dann erst, wenn, wie in deinem Fall, ein anderes Kind dazustößt. Weil dann, dann tun sich erst die Unterschiede auf.
Richtig, richtig. Und ich denke mal, dass es daran auch gelegen haben wird. Also, die hatten auch 3 eigene Kinder.
Auch ja, noch, okay.
Genau. Und da, also das konnte ich trennen. Das war für mich verständlich, dass die eigenen Kinder irgendwie anders behandelt werden als ich. Das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Ne?
Ja.
So, das war für mich verständlich. Aber als dann ein anderes Pflegekind dazu kam, Weil mit dem stand ich ja sozusagen auf der gleichen Stufe. Wir hatten beide die gleichen Voraussetzungen. Mhm. Und trotzdem wurde der bevorzugt. Ne? So. Und das war wieder eine Sache, das habe ich nicht verstanden. Und dann ging das los. Ne? Dann habe ich geguckt, warum ist es so? Ne? Und ich habe es nicht verstanden. Und ich habe wirklich, ich habe 10 Jahre da gelebt. Und ich habe jeden einzelnen Tag um die Liebe meiner Mutter gekämpft. Ich wollte einfach nur von ihr geliebt werden. Mehr wollte ich nicht. Ja? Und ich habe diese Liebe nie gekriegt. Man sieht es auf Fotos, ja, ganz extrem, wie sie dann immer mir so die Schulter zudreht. Mhm. Ja, und ich klammer mich sozusagen richtig an sie ran. Oder ich habe, ich glaube, da war ich mit meinem Sohn schwanger. Da hatte ich tatsächlich mal einen riesen Umzugskarton von ihr geschickt gekriegt, von meiner Pflegemutter. Und da war alles drin, was ich dieser Frau gemalt, gebastelt, geschrieben.
Das hat die dir zurückgeschickt?
Ja, das hat sie mir zurückgeschickt. Alter. Und erstmal das allein war ja schon eine Klatsche. Ja. Und als ich das so durchgeguckt habe, das war, ich habe wirklich rotzend Wasser geheult, weil mir dadurch erst bewusst geworden ist, wie sehr ich eigentlich um diese Liebe gekämpft habe.
Ja, und wie sehr du eigentlich recht hast mit den Äußerungen, die du jetzt tätigst, dass da einfach nichts Emotionales da gewesen sein kann.
Ja.
Von Anfang an. Ich meine, wie herzlos muss man denn sein, dann jemanden die ganzen Sachen zurückzuschicken, so von wegen, das ist ja nichts anderes wie verschwinde aus meinem Leben.
Ja.
Das ist ja wie ein Abschiedsgeschenk.
Genau, genau. Krass. Ja, die hat mir das auch total übel genommen damals, als ich da ausgezogen bin. Das ist ja aus meinem eigenen Tun sozusagen entstanden, dass ich da raus bin. Ja, normalerweise hätte ich da, das war ja eine Langzeitpflege sozusagen.
Die mindestens gegangen wäre, bis du 18 gewesen wärst, schätze ich.
Genau, ja. Genau. Und ich bin ja mit 16 schon da raus.
Ja.
Ne? Und das Krasse war ja, ich habe ja mit 13, glaube ich, war das. Das war nach meinem ersten Selbstmordversuch, habe ich ihr gesagt, ich will hier weg. Ich kann nicht mehr. Ich gehe lieber zurück ins Kinderheim, ja, als hier zu bleiben. Ich kam damit nicht mehr klar. Es war zu viel. Ja, und
wenn ich ganz kurz dazwischen grätschen darf, war das ein Selbstmordversuch, den man auch wirklich als solchen deklarieren kann? Oder war es ein Hilfeschrei? Wenn du das jetzt bewerten musst im Nachhinein.
Also ich habe es gemacht, wirklich, weil ich sterben wollte.
Okay.
Das war definitiv da. Ich war aber jung und wusste nicht, wie man es anstellt. Ja.
Ja, Gott sei Dank.
Heute sage ich auch, Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Ne? Ich ich hatte ein Hochbett und habe versucht, da mit dem Schal mich irgendwie, ne?
Ja, ich verstehe.
Ja.
Haben das deine Pflegeeltern mitbekommen?
Nein.
Okay.
Die haben gar nichts mitgekriegt. Die haben nicht mitgekriegt, dass ich mich selbst verletzt habe. Die haben nicht mitbekommen, dass ich jeden Tag immer, ich habe wirklich jeden Tag in meinem Zimmer gesessen und geweint. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geweint. Ja, ich, weil ich einfach nicht mehr klarkam. Mein Tagesablauf war eigentlich irgendwann wirklich nur noch zur Schule gehen, nach Hause kommen, ins Zimmer erstmal heulen. Das, was ich in der Schule erleben musste, erstmal verarbeiten. Ja, weil auch da wurde ich ja gemobbt bis zum geht nicht mehr.
Wie hat sich das da bemerkbar gemacht, also dieses Mobben? Weil du anders warst? Oder?
Ja. Also in der Grundschule waren dann so Dinge wie Tafelschwamm über mir ausbringen zum Beispiel, Schultasche einfach auf dem Flur ausschütten, Bein stellen, wenn ich nach vorne zur Tafel gehen sollte, Reißzwecken auf dem Stuhl legen, war auch mit dabei, ja. All solche Dinge. Und auch natürlich dieses Verbale, das war, ich vor allem, ich meine, heute, Gott sei Dank, kann ich einigermaßen drüber lachen, ja, und kann es auch irgendwo nachvollziehen, was die dann gesagt haben. Schlimm fand ich es trotzdem, ja, weil ich sah aus wie ein Junge. Meine Pflegeeltern haben aus mir einen Jungen gemacht, ich durfte nicht Mädchen sein.
Aber da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, ne? Weil wenn du sagst so von wegen, und dann kam das andere Pflegekind, du hast es da dramatisch gemerkt, weil es war ein Junge. Und scheinbar, ich weiß ja nicht, die eigenen Kinder, waren das auch alles Jungs, oder?
Nee, das waren 2 Mädels und ein Junge.
Okay. Wie ist es den beiden leiblichen Mädels ergangen in der Familie?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil die erste, also die älteste, die ist schon ausgezogen, die war schon erwachsen, ja, als ich kam.
Ja.
Und die andere, ja, war nur noch ein paar Jahre da und ist dann ausgezogen. Also die waren schon älter. Und ich hatte auch nicht, also zu der Ältesten habe ich ein ganz grauenhaftes Verhältnis gehabt.
Ja.
Mit der habe ich mich überhaupt nicht verstanden. Mit der anderen Tochter, da ging's. Also mit der habe ich mich recht gut verstanden. Mit dem Sohn habe ich mich auch wieder gar nicht verstanden. Das war Mord und Totschlag eigentlich, wenn du uns zusammen in ein Zimmer gesteckt hast. Das war schlimm. Ja. Also ich habe eine Vermutung, warum man aus mir einen Jungen gemacht hat.
Die würde mich interessieren.
Ja, meine Vermutung ist die, dass meine Pflegeeltern, also gerade meine Pflegemutter, versucht hat, mich von allem, ja, alles, was irgendwie, wie drücke ich das jetzt aus? Also mich in eine Rolle zu stecken, damit ich bloß nicht wieder in so eine missbräuchlichen Geschichten rutsche. Also nicht mehr weiblich sein.
Ach, okay, ja.
Mir vielleicht keine Umarmung und Liebe zu geben, weil ich das vielleicht falsch verstehen könnte. So in die Richtung.
Ah, okay, ich verstehe, wie du meinst.
Ja, ich dieses, verstehe, wie dieses du meinst. Vermeiden einfach, ne?
Damit dieser Vorwurf einfach nicht nochmal erhoben werden kann.
Vielleicht in die Richtung, ja. Also okay. Es ist nur eine Mutmaßung. Ich werde niemals ein klärendes Gespräch mit denen haben, das weiß ich.
Ja.
Das heißt, ich kann nur mutmaßen, warum sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ich weiß aber, dass das, also die Grundbausteine für meine Borderline-Erkrankung wurden ja in der frühen Kindheit gelegt, mit dem Missbrauch. Und verstärkt wurde das Ganze mit dieser emotionalen Verwahrlosung. Ja, das, da hat sich das nochmal richtig ausgebildet und verstärkt. Und, ne, und allein dieser Glaubenssatz, den ich habe, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ja, was habe ich denn bei meinen Pflegeeltern gelernt? Ich habe mir ein Bein ausgerissen, damit die mich lieben.
Ja, ja.
Ich wollte einfach nur geliebt werden. Und sie haben es nicht getan. Ich habe es nicht gekriegt. Und wenn ich noch so viele Gutscheine, Bilder oder was auch immer gemacht habe, ja, und überall stand immer, Mama, ich hab dich lieb. So, und das, also auch dieser emotionale Druck, der da manchmal ausgeübt wurde. Das eine Mal war ja, wo ich ausziehen wollte, das erste Mal mit 13, wo ich gesagt habe, ich gehe lieber ins Heim zurück. Da hat meine Pflegemutter zu mir gesagt, so, alles klar, du willst hier raus. So, dann sind wir jetzt nur noch für dich Felicitas, ja. Du nennst uns nur noch beim Vornamen. Mama und Papa gibt's nicht mehr. So, das war für mich ganz schlimm.
Also auch gar keine Anstalten gemacht, dass dann spätestens dann, wenn das 13-jährige Kind kommt und sagt, ich will nicht mehr, auch keinerlei Anstalten gemacht, die Situation irgendwie von sich aus zu verbessern.
Nee, weil ich war ja die Schuldige. Ich war ja sowieso immer an allem schuld. Wenn irgendwas verschwunden ist, Moni hat's geklaut. Ja, wenn ich irgendwas erzählt habe, wurde mir nicht geglaubt, weil Moni lügt ja sowieso.
Und in der ganzen Zeit war aber das andere Pflegekind, also der Junge, auch noch Bestandteil der Pflegefamilie.
Ja.
Und damit ist logischerweise dann, schätze ich, anders umgegangen worden.
Ja, richtig.
Ja, krass. Ganz genau. Krasse Nummer. Ich meine, viele Pflegefamilien, die kriegen ja auch, nicht viele Pflege, die kriegen ja Geld dafür, dass sie das machen, ne? Und auch gar nicht mal wenig.
Richtig.
Hast du das denn irgendwann mal, ich sag mal, so Institutionen wie dem Jugendamt gegenüber geäußert? Gab's mal, da gibt es ja eine regelmäßige Begehung, nennen wir es mal.
Ja.
Und ist darauf reagiert worden?
Das war ja das Schlimme, ne? Ja. Weil meine Pflegeeltern dann beim Jugendamt ja geäußert haben, ach, naja, ne, die will Aufmerksamkeit, die hat ja so ihre Probleme. So, ich meine, der äußerliche Schein, ja, war ja perfekt. Das war ein Riesenhaus. Ein riesen Grundstück mit Garten, ja. Da waren Haustiere, ich hatte mein eigenes Zimmer. Es war ja alles da, was ich brauche, um glücklich zu sein. Warum beschwere ich mich denn? Ich undankbares Kind, ja. Das war ja sowieso das Schlimmste überhaupt. Deswegen war für mich zum Beispiel Weihnachten, ja, deswegen fand ich deine Weihnachtsfolge auch so gut. Weihnachten ist für mich auch ein ganz, ganz schlimmes Thema. Weil für mich Weihnachten nach außen hin, wenn du es objektiv betrachtest, war Weihnachten perfekt bei meinen Pflegeeltern. Ja, richtig schön mit Weihnachtsbaum, wirklich alles hat geleuchtet, überall Kerzen, Räuchermännchen und hast du nicht gesehen, ja. Für mich war aber ab einem gewissen Alter, war Weihnachten für mich total schlimm, weil ich zu Weihnachten immer einen Gutschein bekommen habe für einen Reiterhof, was jetzt so per se erstmal gut klingt. Jetzt aber die Vorgeschichte dazu.
Ja.
Ich war mal in den Herbstferien auf dem Reiterhof und habe reiten gelernt. War total happy darüber, war total glücklich. Bin dann zu meinen Pflegeeltern gegangen, weil wir im Wechsel sind wir immer in die Schweiz und dann nach Schweden gefahren. Und in dem Sommer wäre dann halt wieder die Schweiz dran gewesen. Und da waren wir immer auf einem Bauernhof und die hatten auch Pferde. So habe ich gesagt, oh Mama, voll cool, ich kann ja jetzt reiten. Kann ich ja meine Reitsachen mit in die Schweiz nehmen, dann kann ich da bestimmt auch mal reiten gehen. Du, die Frau, die stand am Herd, rührt in ihrem Kochtopf, guckt mich nicht mal an und sagt zu mir, ja, kannst du ja machen, aber du kommst ja sowieso nicht mit. Was? Ich komme nicht mit? Wieso das? Naja, wir wollen endlich mal einen stressfreien Urlaub haben und das geht mit dir nicht.
Boah. Und das haben die durchgezogen?
Das haben die durchgezogen.
Ja, das ist ja krass.
Ja, das war für mich auch echt ein ganz, ganz herber Schlag ins Gesicht. Also ich konnte in dem Moment auch gar nichts dazu sagen, weil mich das so hart getroffen hat, diese Aussage. Da bin ich auch erstmal wieder in mein Zimmer und habe geweint. Und die haben das auch durchgezogen. Ich habe jedes Weihnachten habe ich den Gutschein für den Reiterhof bekommen und dann musste ich mich freuen und sagen, oh, danke, liebe Pflegemama. Danke, dass ihr mich wieder im Sommer abschiebt und mir zeigt, wie sehr ihr mich doch eigentlich gar nicht dabei haben wollt.
Krank.
So, und wenn ich mich nicht gefreut habe, dann war ich dieses undankbare Kind. Du kriegst doch hier alles, du hast doch alles. Ja, wir machen das doch alles für dich. So, und ja, das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz blöder Triggersatz bei mir.
Ja, das glaube ich wohl.
Ich mache das doch alles nur für dich. Boom, es explodiert in meinem Kopf.
Ja, da fällt mir auch nicht viel zu ein, weil das ist an emotionaler Kälte und das ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie ich da den Worte fassen soll, ist das ja gar nicht zu erklären, das ist ja krass, einfach krass, krank, krass. Und da frage ich mich auch, ich meine, ich weiß, wenn das Jugendamt kommt und für die ist einigermaßen alles okay, ja, bevor die ein Kind zurückholen und sich damit beschäftigen müssen, weil sie, die holen eins zurück, müssen aber 10 loswerden, so ungefähr, ist denen das grundsätzlich erstmal egal, solange keine Kindswohlgefährdung besteht. Genau. So. Und nach außen, ich meine, Schweiz, Schweden und Reiterhof hier und so weiter, nach außen sieht doch alles top aus. Richtig. Und ob du da emotional verwahrlost oder nicht, die Mühe macht sich ja dann auch keiner. Du bist gut untergebracht und gut. Genau. Ende aus Mickey Maus.
Richtig.
Ja.
Ja. Und mit 16
bin ich. Das ist leider das, was ich immer wieder höre. Selbst von Jugendamt, von Jugendamt-Mitarbeitern, die ich kenne, die genau das erzählen. Und auch bevor die ein Kind aus der Familie rausnehmen, müssen da drastische Dinge passiert sein.
Boah. Ja, das sind so Sachen, die verstehe ich nicht, ne? Da habe ich kein Verständnis für, weil gerade auch dieses Emotionale, es ist ein Zusammenspiel.
Natürlich.
Ja, also das Emotionale kann genauso schädlich sein wie das Körperliche.
Ja, also
du musst nicht das Kind nicht verprügeln, damit es einen seelischen Schaden davon trägt. Nein, du kannst es auch seelisch und verbal sozusagen missbrauchen.
Genau. Ich hatte beides
oder halt am Anfang, verwahrlosen.
Körperlich und psychisch. Und hinterher, als ich dann körperlich überlegen war, kam dann die psychische Seite. Damit musste ich mich so auseinandersetzen. Ne? Und ja, das macht was mit einem.
Ja.
Definitiv. Ja. Wie bist du heute drauf? Wie gehst du heute mit deiner Erkrankung um? Oder wie ist das? Ja, oder andersrum, hast du das alles, was du mir jetzt so erzählt hast, hast du das schon in einer therapeutischen Maßnahme aufgearbeitet? Bist du da selber drauf gekommen? Ja, erzähl mal.
Meinst du jetzt die Geschichte mit meinen Pflegeeltern, die Erlebnisse? Oder?
Ja, weil du erzählst das ja auch schon und lieferst auch sofort immer eine Antwort, weil das und das ist da und dadurch erklärbar. Das setzt ja voraus, dass man sich mit irgendwas auseinandergesetzt hat. Und was mich interessiert ist, ob das alleine mit dir passiert ist oder ob das schon immer eine Therapie erörtert wurde. Weil ich frage aus einem besonderen Grund.
Das habe ich tatsächlich selber gemacht. Also da bin ich therapeutisch noch nicht rangegangen an dieses Thema persönlich.
Wann hast du das gemacht? Wann hast du angefangen, dich damit wirklich auseinanderzusetzen?
Recht spät tatsächlich erst.
Hab mir gedacht. Weil ich frage aus folgendem Grund. Es ist bei dir im Prinzip so, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, als du gesagt hast, so mit dem Sexuellen, erzähl weiter, weil sich das mit mir deckt. So, ich habe tatsächlich auch, bin viele Jahre später erst hergegangen und habe mich selber gefragt, du Sven, warum eigentlich so viele? Warum eigentlich das und warum das und warum das und bin dann erst wirklich zu dem Schluss auch für mich gekommen, dass man da immer wieder unterbewusst nach, nenn es Schutz gesucht hast, Geborgenheit gesucht hast, irgendetwas gesucht hast, was man vorher nicht bekommen hat oder was man immer versucht hat zu bekommen und nicht bekommen hat. Und da bin ich drauf gekommen, dass das ein Verhaltensmuster von mir war, was definitiv darauf zurückzuführen ist.
Ja, jetzt, also gerade jetzt auch im Erwachsenenalter ist es ja wirklich, dass man mehr rational versucht, über diese Dinge auch nachzudenken und mehr hinterfragt.
Genau.
Ja, also das mache ich ganz, ganz extrem. Ich bin, ja, das sagt meine Therapeutin tatsächlich auch, ich bin tatsächlich sehr klar im Kopf, sehr reflektiert. Also ich hinterfrage viel, ich hinterfrage sehr viel auch mich selber, mein Verhalten. Warum ist das so? Woher kommt das? Und habe mir selber sehr, sehr viel erarbeitet. Ne? Auch gerade in der Zeit, wo meine Therapie sozusagen pausiert ist, habe ich mich viel damit beschäftigt. Da sind halt deswegen ja auch dieser Verdacht, dass ich Borderline habe. Ne?
Da bin ich niemals drauf gekommen. Ich weiß schon lange, seit 20, 25 Jahren, dass ich Depressionen habe. Das war mir klar. Das habe ich auch in meiner ersten Therapie, ist das auch rausgekommen. Aber das Wort Borderline, das gab es einfach nicht in meinem Kosmos. Das gab es nicht. Mhm.
Ja gut, bei mir hatte ich das halt auf dem Schirm, weil ich halt früher mich auch geritzt habe und so eine Sache.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, als du vorhin sagtest, du hast dich dann selbst verletzt, noch als du bei den Pflegeeltern warst, wie diese Selbstverletzungen ausgesehen haben.
Ja, bei meinen Pflegeeltern selber habe ich noch nicht mich geritzt, da war es eher dieses sich selbst schlagen und so, ne? Also mir selbst irgendwie Verletzungen zufügen, dass ich dann angefangen habe, mich zu ritzen, kam dann auch erst ein bisschen später. Das habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass das auch ein gutes Ventil ist, sozusagen. Ne?
Mit dem Selbstverletzen per se kann ich mitreden, mit dem Selbstschlagen. Keine Ahnung, den Kopf irgendwo vor der Wand kloppen, wie auch immer.
Ja, genau.
Selbstritschen, das kenne ich nicht. Ich habe erst hinterher rausgefunden, ich habe so 2, 3 Brandnarben auf dem Arm. Ich habe mir dann früher immer so mit 13, 14, 15 habe ich mir Zigarettenstummel am Arm ausgedrückt. Um sich zu spüren. Und ich schätze mal, dass das Ritzen, das verursacht ja nichts anderes, als sich wirklich mal endlich wieder zu spüren. Ja. Oder was war deine Intention?
Für mich war das wie so ein Ventil. Also das war wirklich dieser Druckabbau. Ich habe diese extreme Anspannung in mir drin gehabt und war sozusagen in dieser Anspannungskurve wirklich bei, keine Ahnung, zwischen 70 und 100, wirklich in dieser Hochanspannungsphase. Und ich musste das loswerden, ich musste das irgendwie rauskriegen. Ich habe das immer beschrieben, das fühlt sich an, wie wenn du ein Korsett trägst, was richtig eng zugeschnürt wird. Du kriegst eigentlich gar keine Luft mehr, aber innerlich, eigentlich möchtest du explodieren.
Ja. Man hat nicht genug Körper für den Druck, den man da hat.
Genau, und das so hat sich das für mich angefühlt. Und in dem Moment, wo ich mich dann geritzt habe, war das so dieses Luft raus. So, das war Erleichterung in dem Moment. Klar, hinterher habe ich mir dann so auf den Arm geguckt und habe gedacht, boah, scheiße. Aber in dem Moment war das, boah, geil, endlich Ruhe.
Ja, ich habe auch in der Klinik, ich habe 2 Mädels kennengelernt, die sich auch extrem geritzt haben und die eine davon hat mir immer Bilder gezeigt. Die hat ja dann mehr oder weniger auch, das war ja wie eine Kunst, was die da gemacht hat für sich selbst. Die Anordnung musste genau stimmen, die Abstände mussten stimmen, die Menge des Blutes musste stimmen. Und wo ich dann gedacht habe, so alter Falter, ich habe gedacht, mir geht's schlecht, aber nee, mir geht's eigentlich gut.
Bei mir war das auch nie wirklich tief, ne? Das war immer so recht oberflächlich, also schon so, dass es geblutet hat, aber jetzt nicht, dass ich mich, ich sag jetzt mal, aufgeschlitzt habe, dass du so wirklich richtig fette und breite Narben hinterlassen hast. So war das Gott sei Dank bei mir nicht. Aber ich kenne das auch. Ich habe ja dann nach meinen Pflegeeltern, bin ich in eine therapeutische Wohngemeinschaft gezogen. Und da hatte ich auch solche Leute. Und da hatte ich auch tatsächlich eine in meiner Gruppe, also in dieser Wohngemeinschaft drin, die sich auch Muster geritzt hat. So. Ja. Die hat Tic-Tac-Toe auf ihrem Bein gespielt.
Ja, genau, so ungefähr. Ja,
ja. Ja,
ja, krass. krass.
Also das habe ich alles auch schon gesehen, kenne das. Ich hatte auch eine bei mir dann da drin, die hat sich die Haare ausgerissen. Und das war ja so ein Punkt, wo du gerade sagtest, so oh krass, ich dachte schon, mir geht's schlecht. Als ich in diese therapeutische Wohngemeinschaft gezogen bin, ich habe gedacht so, Alter, ich gehöre hier überhaupt nicht hin.
Alles irre.
Was ist denn hier los, Alter? Die eine, die ist total dürre. Ja, die nächste, die schlitzt sich die Arme auf, die andere spielt Tic-Tac-Toe auf ihren Beinen, die nächste reißt sich die Haare aus. Was mache ich hier?
Ich bin doch eigentlich ganz normal.
Ja.
Ja, scheiße. Nee, ist man nicht.
Ja. Naja, zu dem Zeitpunkt war mir das ja auch noch gar nicht klar, ja. Ich konnte zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch überhaupt nicht damit umgehen, dass jemand zu mir kam und zu mir gesagt hat, so, hey, wie geht's dir eigentlich? Wie war dein Tag? Das kannte ich nicht. Ich war voll überfordert damit.
Ja, das glaube ich dir.
Ja, ich habe, glaube ich, ein Dreivierteljahr das gedauert, bis ich da mal geredet habe. Vorher habe ich nicht gesprochen. Ich habe mir gedacht, so, Alter, was will die jetzt von mir? Ja, komm, verzieh dich mal.
Ja, ist ja nun mal so, was man nicht gelernt hat, ne? Kann man ja auch nicht.
Genau.
Das ist ja einfach so. Wenn da plötzlich jemand kommt und Interesse zeigt, dann denkst du auch so, Alter, lauf ab.
Ja, vor allem ist es dann bei mir auch ganz krass, dieses Misstrauen. Ne? Mhm. Was will der jetzt von mir?
Ja.
Warum interessiert denn das?
Ja,
so, ich kenne das. Weil dieses Misstrauensschema ist ja zum Beispiel bei mir auch recht stark ausgeprägt. Das ist bei mir an Stelle 3 mit 21 Punkten. ich vermute immer,
ein bisschen an wie der Essensplan bei Weight Watchers.
Ja. Kann man fast so sehen, ja.
Nee,
das ist wirklich schlimm. Und das ist auch teilweise heute noch so, auch mit meinem Partner, ne? Also da gibt es so Momente, weiß ich nicht, der bringt mir einfach so Blumen mit.
Und der erste Gedanke ist, was hat er ausgefressen?
Genau, so.
Ja,
warum?
Ja.
Warum bringt er mir jetzt Blumen mit?
Warum? Womit habe ich das verdient? Was soll das? Was stimmt da nicht?
Dieses Annehmen einfach mal und Danke sagen, Alter, das kann ich überhaupt nicht. Ne? Mhm. Auch Komplimente annehmen, wenn mir jemand sagt so, oh, du bist aber heute hübsch, da denke ich dann so, was stimmt mit dir nicht?
Ja, vor allem, weil man selber morgens in den Spiegel geguckt hat und denkt so, Alter, ich wasche dich jetzt, aber leiden kann ich dich nicht.
Genau,
so,
ich gehe mal den Kadaver waschen.
Ja, genau so ist das, ich kenne das. Wenn du in den Spiegel morgens am Duschen guckst und denkst so, bleh.
Komm.
Lass das, das bringt uns nichts.
Ja.
Ja, und dann kommt jemand und sagt, boah, du siehst aber heute gut aus. Und so, hast du keine Augen im Kopf?
Ja, genau.
Ja. Pass auf, da drauf,
dass du Brille
ausrutscht und gut ist.
Ja.
Ja, ich kann das auch nicht annehmen. Obwohl ich von mir überzeugt bin. Ich weiß, ich sehe gut aus. Aber das sind aber so die Attitüden, die bringt man so nach außen. Das ist einfach, um zu übertünchen, dass man sich selber eigentlich scheiße findet. Ja?
Genau.
Aber einfach so nach außen trägt, so, ja, ich weiß, dass ich gut aussehe, um da auch jeglichen Diskussionen direkt einen Riegel vorzuschieben.
Ja, da habe ich ja tatsächlich sehr, sehr früh angefangen, mir das anzutrainieren, nach außen so eine Maske aufzusetzen.
Mhm.
Also wenn du Leute von damals, aus meiner Schule zum Beispiel, fragen würdest, wie ich denn damals so drauf war, dann würde dir jeder sagen, oh, die Moni, die war immer lustig drauf, die hat immer gelacht, die war super lebenslustig. Da hätte keiner, wirklich keiner vermutet, dass ich da eigentlich gar keinen Bock mehr auf mein Leben hatte.
Ja.
Und dass ich da durch die Hölle gegangen bin innerlich.
Ja.
Ne? Weil ich einfach diese Maske angezogen habe, oh, alles toll, alles super, Friede, Freude, Eierkuchen, so, die Sonne scheint, juhu. Und innerlich bist du aber komplett zerbrochen gewesen.
Ja, diese Art von Maske, die hat jeder irgendwie, die wirkt sich bei jedem anders aus. Bei mir war es immer, bis ich das akzeptiert habe, war es immer so, dass ich das wirklich mit Impulsivität und früher dann auch mit Gewaltausbrüchen und so weiter kompensiert habe, damit keiner auf den Trichter kommt, ich bin schwach. Ich bin eigentlich, bin ich hoffnungslos verloren. So, und so habe ich das für mich immer kompensiert halt.
Mhm.
Ja, aber die Maske fällt irgendwann.
Naja, die fällt irgendwann. Das ist, also gerade bei mir in Beziehungen war es ja, also da spätestens ist bei mir die Maske sowieso immer gefallen.
Mhm.
Wenn ich heute so daran zurückdenke, wie ich damals mich verhalten habe in Beziehungen, also da, teilweise sitze ich hier heute und denke mir, oh mein Gott, ich schäme mich.
Okay.
Ja, weil ich war ganz, ganz fürchterlich. Also dieses Verhalten kommt manchmal heute noch raus. Ja, ja. Das ist dann aber in ganz krassen Konflikten. Da kann ich dann richtig eklig werden. Ja. Und das ist die Seite, die damals ständig da war. Dieses ständige, dieses herablassende Fertigmachen und so. Das war eklig. Das ist eine ganz abartige Seite.
Ich kenne das, leider Gottes, ja.
Es ist widerlich. Also ich habe es vor kurzem tatsächlich in einem Streit mit meinem Partner gehabt wieder. Da kam die Seite wieder raus. das tut mir auch jedes Mal so leid, ne? Also im Nachhinein, in dem Moment selber checke ich das eigentlich so gar nicht, weil ich dann so da drin bin und ich nehme das nicht wahr in dem Moment.
Ja.
Ne? Und dann bin ich in dem Moment einfach so und fange dann an, auch wirklich zu piesacken richtig. Also
man beschwört das praktisch herauf. Man muss das jetzt zu Ende bringen. So.
Genau.
Und dann, das Schlimme ist daran, das merke ich zum Beispiel an mir immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass man dann auch mit Sachen um die Ecke kommt, wo man genau weiß, damit catche ich den anderen jetzt. Ich werde diese Situation auf jeden Fall verschlimmern und man in so eine Overthinking-Phase gerät, wo man einfach alles tot denkt, tot fühlt und wo der andere auf jeden Fall mit drunter leiden muss.
Genau.
Ja, das kenne ich auch. Dann bin ich auch immer noch leider ab und an derjenige, der sagt so, boah, geh weg, raus hier, weg, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen.
Das sind so Sachen, die muss ich jetzt alles, das ist jetzt mein großes Learning, was ich jetzt an die Hand gekriegt habe, zu merken, wo ist der Punkt. Das, also solche Streitigkeiten, die kommen ja nicht aus dem heiteren Himmel bei mir. Ne? Es müssen immer irgendwelche Trigger stattfinden, ja, warum ich dann so nach oben fahre.
Kennst du deine Trigger?
Ich kenne einige mittlerweile, alle bestimmt noch nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es garantiert noch einige andere. Aber ich hatte ja vorhin schon mal diesen Satz zum Beispiel erwähnt, ne, mit dem, das mache ich doch alles nur für dich. Das, ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, irgendwann Ende letzten Jahres. Das war dieses Gefühl von, was ich tue, reicht ihm nicht aus. Ja? Ich reiche nicht aus. Und das war dann so dieses, was brauchst du hier noch? Was muss ich denn noch tun? Und von ihm dann halt dieses, oh Mann, ich tue das doch alles nur für dich.
Ja.
So, und das war,
Explosion
in meinem Kopf.
Ja. Ja.
Und ich weiß noch, was ich dann auch wirklich gemacht habe. Ich habe meine Schuhe, ja, ich habe ja Hausschuhe, meine Latschen, die habe ich, den einen habe ich in die Küche gepfeffert. Ja, habe die wirklich so mit Schwung ausgezogen. Der eine ist auf dem Kühlschrank gelandet, ja. Der nächste irgendwo am anderen Ende vom Wohnzimmer. Ja, habe ihn wirklich angeschrien, bin auf die Knie gefallen, habe gesagt, was soll ich tun? Soll ich jetzt auf die Knie fallen, dir die Füße küssen? Was soll ich machen? Ja, und das, oh, und dann bin ich nur noch aufgestanden, bin ins Schlafzimmer gegangen und mir war wieder danach wirklich einfach irgendwo gegenzuschlagen, meinen Kopf irgendwo gegenzuschlagen. Das war so heftig wieder. Ich kam gar nicht klar und dann habe ich aber angefangen, wirklich in die Matratze rein zu boxen. Ich war wieder voll drin, ne? Und das war auch echt krass. Und der nächste Trigger, der beim letzten Streit war, das war die Äußerung von meinem Partner. Naja, vielleicht sollte mir das einfach alles egal werden. Und dann habe ich noch versucht, so, naja, aber warum? Ist doch nicht der richtige Weg. Und ist ja schön, wenn du dir Sorgen machst und so. Aber, ne? Also, habe versucht, da irgendwie so die Kurve zu kriegen. So rational denken noch. Aber er hat davon, der hatte nicht aufgehört. Er hat dann immer wieder gesagt, nee, es sollte mir einfach egal werden. Es sollte mir einfach egal werden. So, und dann ist es bei mir einfach durchgebrannt im Kopf. Ja, weil ich direkt so ein Angstgefühl gekriegt habe.
Ja.
Und dann bin ich einfach irgendwann wirklich schon noch zu meinem Partner hin und habe gesagt, so, weißt du was, dann mach es, dann ist dir halt einfach alles scheißegal, weißt du was. Ich kenne dieses Gefühl, wenn ich jemandem scheißegal werde. Das habe ich 10 Jahre gehabt bei meiner Pflegemutter. Dann werde weiterhin noch mehr zu meiner Pflegemutter. Ich komme schon damit klar. So, und das war der Punkt, da hätte ich aussteigen müssen. Da hätte ich schon aussteigen müssen.
Ja.
Habe ich aber nicht.
Nee, macht man dann auch nicht. Nee, dann bringt man es zu Ende.
Richtig, und da steigerte sich das Ganze und dann hat man sich nur noch angebrüllt und das ist...
Komischerweise geht man da auch wirklich her, das, was man am wenigsten braucht eigentlich, diesen Streit, diese Auseinandersetzung, diese Diskussion, diesen Zustand von Disharmonie, sag ich mal, man geht dann aber aktiv her und sorgt dafür, dass es bis ins Unermessliche so ist, wie man es eigentlich gar nicht braucht.
Genau.
Ja, du hast wenigstens Glück, du kennst deine Trigger. Ich kenne meine Trigger zum größten Teil nicht. Die kommen immer unverhofft. Das macht das Ganze immer relativ spannend für mich. Für meine Umgebung jetzt eher nicht so, aber ja, es wird nie langweilig mit mir, weil man nie weiß, wie reagiert er jetzt schon wieder.
Ja. Ja, du, ich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Trigger, die ich kenne, ein Bruchteil von dem sind, die eigentlich vorhanden sind. Ne? Also ich bin da ja auch noch wirklich auf der Suche. es wird bestimmt auch ganz viele Kleinigkeiten geben, die mich irgendwie triggern. Ne? Es gibt so einige große Sachen, da weiß ich definitiv, jo, das sind ganz krasse Trigger. Ja? Du solltest definitiv, also mein Partner zum Beispiel sollte definitiv nicht mit einer Bierfahne nach Hause kommen. Bierfahne ist für mich ein ganz krasser Trigger, weil Stiefvater hat auch immer Bierfahne.
Ach so, okay. Ja? Also beide praktisch. Ja? Also Stiefvater und leiblicher Vater.
War das so? Nee, meinen leiblichen Vater kannte ich ja nicht.
Ach, den kanntest du nicht. Schmeißt doch gerade durcheinander.
Das war mein Stiefvater.
Ah, okay.
Ja, und das war ja das erste Ding überhaupt, ne, bei mir. Der erste krasse Trigger, mein Stiefvater, Bierfahne, bumm, aus. Und
das dann im Zusammenhang auch noch mit dem Missbrauch, ne?
Genau. Das Krasse ist ja, was ich immer wieder so heftig finde, ist, warum wir uns oftmals, gerade so die traumatischen Dinge, die wiederholen sich ja im Leben.
Ja, klar.
Oftmals. Und ich hatte das tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, habe ich tatsächlich eine Beziehung zu einem Mann geführt, der 1:1 wie mein Stiefvater war.
Das ist ein Phänomen. Dem unterliegen wir, das ist Bestandteil unserer Krankheit, dass man immer ja entweder zum Verursacher zurückläuft oder den Kontakt auf jeden Fall sucht oder sich zumindest adäquat Ersatz sucht, um dieses Gefühl wieder zu erleben. Ich weiß nicht, ob das auch eine Art von Selbstverletzung ist, von psychischer, emotionaler Selbstverletzung, die dazu führt, dass man solche Verhaltensmuster an den Tag legt. Aber das ist leider Gottes so gar nicht unüblich. So gar nicht unüblich. Okay. Ich habe also auch viele Partnerinnen gehabt, wo ich jetzt so im Nachhinein dann für mich festgestellt habe, ja, die hatten sehr viele Verhaltenszüge von meiner Mutter. Von ihrer Art und Weise, von dem, wie sie mit mir umgegangen sind, also wie sie mit mir geredet haben und so weiter. Wo es dann auch zwischen mir und den Partnerinnen dann auch relativ häufig geknallt hat, also in Form von Streit. Und ich dann immer wieder gesagt habe, so, du bist ja nicht meine Mutter, was willst denn du von mir? Du hast mir mal gar nichts zu sagen. Wo man dann sofort in kindliche Verhaltensmuster zurückgefallen ist, die einen dazu bringen, immer wieder zur Ursache zurückzuwollen. Das ist leider eine Bürde, die wir mit uns schleppen.
Ja, das...
Jetzt bist du selber Mutter.
Ja.
Von einem 9-Jährigen, so wie ich das rausgehört habe.
Genau.
Wie verhält sich denn dein Verhältnis zu deinem Kind?
Also ich würde sagen, mein Verhältnis zu meinem Kind ist ein sehr inniges, liebevolles Verhältnis. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass ich das... Also das, ich muss sagen, als ich schwanger war, ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst davor, weil man sagt, ne, dass psychisch Kranke oder gerade Menschen, die solche traumatischen Dinge erlebt haben, das oftmals selber weiterführen.
Sagt man, glaube ich aber nicht.
Ja, also ich kenne einige Beispiele, wo das auch so ist, wo man, ne? Aber ich persönlich habe mir immer geschworen, mein Kind wird niemals Gewalt erleben, mein Kind wird keinen Missbrauch erleben müssen, der wird durch keine traumatischen Dinge gehen müssen.
Ja.
Dafür werde ich sorgen.
Ja.
Ja? Mein Kind wird die Liebe kriegen, die es braucht, die Aufmerksamkeit, die es braucht. Ja, und das habe ich auch ganz gut hingekriegt, würde ich echt mal behaupten.
Ja, das ist gut.
Ohne mich jetzt hier selbst zu loben, aber...
Nee, darfst du ja.
Mein Kind ist da, ja, nee, mein Kind ist wirklich, wir knuddeln jeden Tag, der sagt mir auch jeden Tag, Mama, ich hab dich lieb. Ich sage ihm das auch jeden Tag und zeige ihm das auch, ne? Also das ist mir so wichtig, dass mein Kind spürt, meine Mama hat mich wirklich lieb.
Ja, ne? Das ist mir auch extrem wichtig bei meinem Sohn. Oder bei meinen Kindern, ich habe noch eine Tochter.
Ja, und ich gehe auch ganz offen um mit diesen ganzen Sachen, ne?
Ja, ich auch. Also mein Sohn weiß auch über alles Bescheid. Mein Sohn ist jetzt 14, er wird 15. Der weiß, wie ein Handy funktioniert, der weiß, wie was ein Podcast ist. Der kriegt dann natürlich auch alles mit, aber ich rede auch generell offen mit ihm darüber.
Ja. Na gut, einem 9-Jährigen das zu erklären, ist nochmal ein bisschen anders.
Das ist eine andere Hausnummer, auf jeden Fall.
Das versuchen irgendwie kindgerecht dem zu verklickern, was mit Mutti da jetzt nicht stimmt, ne?
Ja.
Weil es ist ja jetzt nur mal so, ich habe jetzt kein gebrochenes Bein, was man sehen kann.
Ja, genau.
Also das versteht halt so ein Kind nicht wirklich so, okay, Mama sagt, ihr geht schlecht, aber ist doch alles gut.
Ja,
so.
Meine Tochter ist auch 9 und wenn die dann schon mal irgendwas mitbekriegt hat und dann so eigene Diagnosen stellt, wie Papa, hast du Kopfschmerzen, dann sage ich grundsätzlich auch ja, also ich lüge dann auch nicht rum. Und wenn ich irgendwann merken sollte, auch bei ihr ist der Punkt erreicht, wo wo ich ihr jetzt sagen kann, was das eigentlich genau ist, wo ich der Meinung bin, dass sie es versteht, werde ich da auch kein Geheimnis draus machen, auch bei ihr nicht.
Ja, ja, das ist auch gerade das jetzt mit der neuen Diagnose, das, also das habe ich meinem Kind auch versucht. Man kann einem Neunjährigen nicht erklären, was Borderline ist.
Nee.
Kannst du nicht. Nein. Das, was ich ihm aber erklären kann, ist, weil er tatsächlich, wir hatten mal das Gespräch, da habe ich wirklich angefangen zu heulen, weil mein Kind mir gesagt hat, in solchen Situationen hat er Angst vor mir. Ich kann es verstehen, das habe ich ihm auch signalisiert. Ich habe gesagt, deine Angst ist definitiv berechtigt, das ist okay. Ja, die Angst darf da sein, weil in diesen Momenten, wenn ich dann mal so ausflippe, mein Kind kann der überhaupt nicht, der versteht gar nicht, warum ich jetzt ausflippe, ja, warum rastet meine Mutter jetzt aus, weil sie ihren Gürtel nicht findet.
Mhm.
Ja?
Ich kenne das.
Ja, das klingt total bescheuert,
ja,
ne? Aber
bei mir ist es jedes Mal der Schlüssel.
Ja, ja. Ja, oder ein Schlüssel, ist ja scheißegal. Es ist, es ist irgendwas, was ich nicht gefunden habe. Es war an dem Morgen, war es der Gürtel, ja. Ich bin völlig aus der Haut gefahren. Ich war so wütend, das war unfassbar. Und mein Kind versteht das dann in dem Moment nicht, ne? Dass ich dann da so rumfluche und auch wirklich laut werde und irgendwas durch die Gegend schmeiße oder so. Ne?
Mhm.
Und ich habe aber hinterher immer mit ihm gesprochen, also wenn ich wieder klar war im Kopf, und habe ihm immer versucht zu erklären, dass das alles überhaupt nicht seine Schuld ist, dass er auch damit überhaupt nichts zu tun hat, weil ich habe da echt Angst vor, dass er denkt, dass ich wegen ihm sauer bin oder dass er dafür verantwortlich ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, klar. Das ist ja die erste Intention von dem Kind, dass es dann sagt, oh, das ist meine Schuld, dass Mama ausrastet. Völlig normale Reaktion. Das Kind sucht immer erstmal die Schuld bei sich. Ist so.
Ja.
Weil
ja, genau.
Warum fällt Mama sich plötzlich ganz anders? Ich bin mit Mama alleine. Kann ja nur ich schuld sein.
Genau.
Und dass sie keinen Bezug zu einer Krankheit haben, das brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja wohl klar.
Ja, ja, das habe ich eben halt versucht, so ein bisschen zu erklären, dass es da Dinge gibt, die mich halt in einen Zustand versetzen, die überhaupt nichts mit ihm zu tun haben. Und ich habe jetzt tatsächlich schon das Feedback bekommen, ja, von meinem Kind, da war ich so glücklich drüber, weil ich ja jetzt in der Klinik war, ich habe da ja einiges gelernt, ich habe da über diese ganzen Schemata, ne, von der Borderline-Störung habe ich viel gelernt und auch habe Skills kennengelernt, ja, den Umgang mit Skills.
Das würde mich interessieren. Welche greifen bei dir? Entschuldigung.
Ja, da können wir gleich mal einklinken.
Ja.
Aber mein Kind hat mir jetzt, wo ich in der Klinik war, das Feedback gegeben, Mama, du rastest gar nicht mehr so oft aus.
Ach, cool.
Und das war für mich so, oh, wow, cool.
Ja, das ist doch geil.
Es bringt was. Ne? Also klar, es gibt immer mal wieder Momente, wo ich echt, boah,
ja,
da brodelt es in mir. Ne?
Das darf man auch nicht überbewerten. Das gibt es, glaube ich, das gibt es bei jedem. Egal, ob der eine Krankheit hat oder nicht, jeder klingt mal aus. So,
ja.
Aber wenn das Kind dann schon kommt und sagt, boah, es ist doch schon viel, viel besser geworden, das ist ja schon eine Wertschätzung und auch vor allen Dingen für dich so ein, guck mal, es wird wirklich besser.
Ja.
Das ist ja auch so ein Feedback von dem Kind dir gegenüber, ist voll geil. Und vor allen Dingen immer ehrlich gemeint.
Richtig, gerade von Kindern
ja.
ist sowas immer
ja.
ehrlich gemeint. Also
ja,
das ist das Schöne.
Ja, schön.
Ja.
Erzähl mal, Skills, welche greifen bei dir?
Ja, welche greifen bei mir? Ich habe zum einen Tabasco, das ist so mein Worst-Case-Szenario-Skill sozusagen. Also das nutze ich wirklich, wenn es ganz krass ist, damit beginne ich sozusagen. Hau mir da Tabasco dann auf die Zunge und dann gehe ich halt immer weiter runter. Ne? Das ist halt so diese Skillkette sozusagen.
Ja.
Dann gibt es scharfe Bonbons, so Fishermans, ne? die brennen halt übelst vorne an der Zungenspitze. Ich reibe dann immer mit der Zungenspitze über den Bonbon.
Mhm.
Das gibt halt einen ganz krassen Reiz an der Zunge. Dann habe ich, ich habe auch noch so ein, wenn ich das jetzt beschreibe, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Es gibt so einen Igelball.
Ja, ich weiß.
Der ist aber aus Metall.
Ja, ich weiß. Den rollt man sich dann so über die Arme.
Genau, zum Beispiel, ich habe den halt in der Hand und der ist halt so schön klein und den kannst du richtig fest drücken.
Ja.
So, und das ist halt auch nochmal, der hat einen ganz krassen Reiz, ne? Also der tut ja eigentlich schon weh, wenn du den so ein bisschen auf die Handfläche drückst.
Mhm.
Und den habe ich dann richtig fest im Griff in dem Moment, ne? Und das hilft ungemein. Ja, und was habe ich noch? Ich habe noch saure Bonbons. Kaugummis sind das auch. Diese, na, wie heißen
Center
die? Center Shock.
Ja.
Genau, Center Shock. Weil ich hasse sauer eigentlich total, aber in dem Moment brauche ich das dann.
Wenn du merkst, oder nee, andersrum gefragt, wann weißt du, wann du einen Skill anwenden musst? Da frage ich auch wirklich aus Eigennutz, weil ich kriege es oftmals nicht hin. Weil mein einziger Skill, der bei mir wirklich wirkt, ist es tatsächlich, mich vor mein Mikrofon zu setzen und irgendwas zu machen. Ja, sei es ein Podcast einsprechen oder wie auch immer. Ich muss irgendwas Kreatives machen. Ich habe Chili-Bonbons versucht. Ich habe kalt duschen versucht. Ich habe, was weiß ich, was ich nicht schon alles versucht habe. Nur, ich habe diesen, ich finde diesen Absprung nicht zwischen, okay, du musst jetzt einen Skill anwenden, zu, scheiße, ist zu spät, hättest du mal besser. Ich habe den Dreh da noch nicht raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir greift nicht ein Skill, der so auf jeder Skillliste zu finden ist. Und die Skilllisten sind ja lang.
Ja, das stimmt.
So, und bei mir greift aber nicht wirklich was. Ein Chili-Bonbon, ja, ist nett, aber bringt mich da jetzt auch nicht wirklich aus der Situation raus. Wann merkst du das, dass du einen Skill anwenden musst?
Das ist tatsächlich gerade mein Punkt, wo ich lernen muss. Also ich habe diese Sachen da.
Ja.
Ich habe rausgefunden, welche gut sind.
Ja.
Was zum Beispiel auch noch gut greift, habe ich jetzt gar nicht mit aufgezählt, ist zum Beispiel ein Kühlakku.
Mhm.
Den habe ich mir auch in der Klinik ganz oft geholt, wenn ich wieder gerade so aus dem Steps-Kurs, ne, wenn ich da wieder rauskam, so mit einer ganz krassen Anspannung, bin ich immer sofort zu den Schwestern ins Büro gegangen und habe mir so einen Kühlakku geholt. Habe mir das dann auf die Handgelenke gelegt oder hinten in den Nacken oder so. Mhm. Aber da geht es jetzt bei mir jetzt auch drum, weil ich das nämlich auch zu meiner Therapeutin gesagt habe, was du gerade sagst. Ne? Ich kriege es nicht hin, in den Situationen dann wirklich in diese Tasche zu greifen.
Ja.
Also ich habe sowohl zu Hause einen Koffer, ja, wo ich die Sachen drin habe, und ich habe für unterwegs so ein Notfalltäschchen, was ich immer dabei habe, ja, wo ich nur reingreifen muss. Aber ich mache es dann in dem Moment nicht. Und das ist das, was ich jetzt lernen muss. Ja, und
dann sind wir dann beide so praktisch in derselben Phase.
Ja, kann man sagen. Ja. Meine Therapeutin hat mir jetzt aber eine Aufgabe gegeben, weil sie gesagt hat, passen Sie auf, es ist ja so, die Feuerwehr, die übt ja auch nicht nur, wenn es brennt.
Oder ich kenne den Spruch.
So, ja. Also die üben, machen ja auch Trockenübungen. Die müssen ja auch genau vorher schon üben. Ne? Das heißt, ich soll meine Skills auch mal in Nicht-Hochanspannungsphasen nutzen.
Mhm.
So, aber gut, ich muss zugeben, ich habe es die Woche nicht hingekriegt.
Nee, kriege ich auch nicht hin. Ich hatte die Hausaufgabe hatte ich auch. Und dann saß ich hier zu Hause und habe gedacht so, warum soll ich das denn jetzt tun? Dann laufe ich doch Gefahr, keine Ahnung, mich in den Zustand zu bringen, wo ich das gar nicht will. Also so eher so die umgekehrte Reihenfolge. Nee, das lassen wir lieber.
Ja.
So,
oh, schön, dann bin ich ja nicht alleine.
Nee, also da bin ich ganz bei dir. Ich verstehe dich auch. Ja. Und die Therapeutin gibt mir auch jede Woche die Hausaufgabe, ein Trigger-Tagebuch zu führen.
Mhm.
Das ist jede Woche leer bei mir. Ich bespreche das dann so mit ihr. Aber wenn ich im Zustand bin oder war, dann ist das bei mir teilweise so schlimm, dass ich dann auch nicht mehr darüber nachdenken will und schon mal gar nicht in irgendein Tagebuch reinschreiben will. Ich bin einfach froh, dass es dann weg ist. Und Skills, das ist auch, ich habe so eine Schale, da lagen die Bonbons drin, ich wusste, okay, wenn es schlimm wird, gehst du mal eben hoch, gehst kalt duschen, ja, das ist die Theorie.
Ja, genau, in der Praxis sieht es dann wieder ganz anders aus.
Ach, herrlich, ja gut, dann
sind wir. Was ich tatsächlich noch richtig habe, ist, kennst du Akupressurringe?
Die hat bei mir mal, aber Amazon hat mir mal die Dinger gezeigt. Hab die aber noch nie tatsächlich selbst benutzt.
Also mir persönlich helfen die.
Okay.
Ich benutze die total gerne. Ich habe zwei Stück in der Klinik geschenkt gekriegt von einer Mitpatientin. An meinem ersten Tag, werde ich nie vergessen, war ein super schönes Erlebnis für mich. Und die sind auch, ich setze jetzt auch gerade hier und habe das Ding in der Hand. Ne?
Okay.
Also ich habe den immer, das ist ein Teil, das habe ich immer irgendwie greifbar. Das habe ich in der Jackentasche oder ich habe es direkt schon in der Hand. Wenn ich weiß, ich gehe in Gespräche rein, so wie jetzt, ne, wir zwei, da habe ich mir den direkt geholt, weil ich mir gedacht habe, so komm, wir sprechen drüber. Das kann sein, dass da was hochgeht. Genau.
Ah, so. Aber guck mal, dann wendest du ja den Skill schon im Vorfeld an. Du machst ja gerade praktisch.
Genau, das ist der einzige, den ich immer anwende.
Mhm.
Aber wenn es dann, das ist zum Beispiel ein Skill, der bringt mir nichts mehr, wenn ich in einer Hochanspannungsphase bin.
Nee, dann bringen dir nur noch die krassen Skills was.
So, da brauche ich halt diesen harten Shit,
ja,
ne?
Ja, ja.
So, da mache ich allerhöchstens den Ring kaputt. Das ist alles, was passiert.
Ja, ja, nee, dann brauchst du wirklich den harten Shit, das ist richtig.
Ja.
Das ist richtig. Dann muss es entweder richtig brennen oder du musst dir ja schon fast Frostschäden irgendwo reinholen oder wie auch immer.
Genau.
Dann sagen immer viele, ja, von wegen, ja, ihr tut euch ja trotzdem weh. Ja, wir tun uns weh, aber wir verletzen uns nicht. Das ist der große Unterschied mit den Skills. Genau. Das ist ja der Sinn und Zweck der Sache, dass die Gedanken umgeleitet werden durch diese Impulse, durch diese Schmerzimpulse. Aber
genau. Ich
sag dir ganz ehrlich, wenn ich in der Hochanspannung bin, ne, dann denke ich an alles, aber nicht an den Skill.
Aber nicht daran. Nee. Ja, das ist wie mit Wehen. In den Wehen, da denkst du auch nicht drüber nach. Das fand ich damals total geil, als ich im Vorbereitungskurs war. Da wurde mir dann gesagt, na, während einer Wehe sollen sie dann mal gucken, wie lange geht die Wehe denn. Mhm. Ja, Alter,
mach die Scheiße weg.
Dass ich in dem Moment nicht alleine war, war ich so froh drum, weil ich hätte niemals in dem Moment auf die Uhr geguckt und die Sekunden gezählt. Leck mich am Arsch, ey. Ja, oder die Wehenpause. Ich war froh, dass der Scheiß jetzt gerade mal pausiert und ich mal kurz durchatmen konnte. Ich hab da nicht auf die Uhr geguckt, um zu wissen, so, ah, jetzt kommen sie alle 5 Minuten, ich muss ins Krankenhaus. Hä? Nein. Oh, nee.
Ja, hör mal. Wir sind eigentlich schon, aber wir sind schon weit drüber, Stunde ist eigentlich, aber ist egal. Aber eine Frage habe ich noch. Wie ist das mit Liebe bei dir? Und zwar nicht die zu empfangen, sondern die von dir rausgeht. Bist du fähig dazu?
Phasenweise. Es ist schwer. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Es ist wirklich ein Kampf teilweise. Also ich bin fähig zu lieben. Ich bin noch der festen Überzeugung, Borderliner können lieben. Die Frage kriegt man ja immer mal wieder gestellt. Mhm. Ja. Aber es ist immer ein ziemliches Hin und Her bei mir. Also es war jetzt eine lange Zeit wirklich dieses ich weiß, ich liebe dich, aber ich fühle es nicht.
Ja.
So, weiß nicht, ob du es kennst, aber das ist...
Zu gut, nur zu gut.
Und das ist halt echt...
Den Satz, den du da jetzt gerade gesagt hast, den setze ich so oft ein. Ich weiß das, aber ich fühle es nicht.
Ja, und das ist bei mir auch leider sehr, sehr oft. Es gab jetzt vor kurzem wieder mal so einen Hochmoment, da habe ich es auch wieder gefühlt. Und das war wieder so ein... Ich meine, wir Borderliner haben es ja... Es ist ja Fluch und Segen, diese wahnsinnigen, intensiven Gefühle, die wir haben. Ja, die negativen ist zwar scheiße, dass wir die dann so intensiv haben, aber die positiven haben wir dann auch so intensiv. Ja. Ne? Und das hatte ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal wieder. Das war ein wunderbares Gefühl, aber ich wusste auch, das wird nicht immer bleiben. Ja. Ne? Und jetzt ist es halt wieder, ja, es geht eher wieder in die andere Richtung, dass ich sage, ja, ich weiß, ich liebe dich, aber im Moment fühle ich es nicht wirklich.
Wie geht dein Partner damit um?
Ja, es ist schwer, ne? Er will es natürlich auch fühlen können von mir, dass ich ihm das zeigen kann. Ich versuche es dann auf andere Art, ihm das zu zeigen.
Also erstmal allerhöchsten Respekt an deinen Partner. Wie du mir vorhin im Vorgespräch gesagt hast, hört er auch meinen Podcast, also möchte ich auch hier einen schönen Gruß an ihn senden. Und erstmal meinen absoluten Respekt dafür, dass er es überhaupt aushält. Ich weiß, wie schwer das für die Partner ist.
Ja, definitiv.
Ich sag auch immer wieder,
ich habe ein 6er im Lotto.
Ja.
Auch wenn es immer wieder wahnsinnig schwierig ist und wir uns auch immer wieder triggern gegenseitig. Ja. Aber ich habe noch nie im Leben einen Mann an meiner Seite gehabt, der so viel Verständnis hatte, der sich auch damit beschäftigt hat. Ja. Ja, was ist das überhaupt für eine Krankheit? Wie äußert sie sich? Ja.
Ja.
Und auch so viel Rücksicht auch nimmt. Ne?
Das ist eher so ein Frauending, sich dann wirklich... mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen, das machen die wenigsten Männer, so wie ich das in vielen Gesprächen mitgekriegt habe, weil die sagen irgendwann, weißt du was, du gehst mir am Senkel dann mit deinem Scheiß. Tschüss.
Ja. Richtig.
Die wenigsten gehen her und machen sich dann wirklich eine Platte. Ja, wie du schon sagst, wo kommt's her? Was ist das eigentlich, dieses Borderline? Wer oder was bist du? Was machst du mit ihr?
Ja, genau.
Ja,
er ist auch echt am Lernen, ja, auch immer noch. Und er hat auch gesagt, das, was du auch schon gesagt hast, was Beziehungen mit Borderlinern angeht, das sagt er auch immer wieder, es wird mit mir einfach niemals langweilig.
Ja, dabei wünschen wir uns eigentlich, dass die irgendwann sagen, boah, bist du langweilig, weil dann heißt das im Umkehrschluss automatisch, jo, haben wir es geschafft.
Ja, ja genau.
Es ist überstanden. Es ist ja nun mal nicht heilbar. Ne? Und wie du vorhin so schön sagtest, und dann kommen diese Situationen wieder und dann bin ich überfordert. Und das würde uns einfach unser Leben lang begleiten. Und wenn man da einen Partner hat, der das mitmacht, dann Chapeau. Wirklich Hut ab, wenn ich einen hätte. Finde ich richtig gut von ihm. Props an deinen Freund.
Ja.
Gut, Moni.
Hat er verdient.
Ja, hat er verdient. So, Moni 33 aus. Wie ihr unschwer übrigens gemerkt habt, kommt die junge Dame aus Berlin. Ne? Das ist, ist Berlin direkt,
ja,
oder?
Ja, genau.
Ja. Das hört man vielleicht am Dialekt. Ich persönlich, ich mag das sehr gerne.
Ah, sehr cool.
So, dann würde ich sagen, dit wart.
Ja,
und ich hoffe, war sehr schön. Ich hoffe erstmal, dir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe vor definitiv allen Dingen, es gab nichts, was dich selbst jetzt irgendwie getriggert hat. Aber wenn, hast du ja deinen Akupunkturring oder wie das Ding heißt.
Akupressur.
Akupressur, ja. Genau. Ja, genau.
Ja. Das ist mein bester Freund im Moment.
Ja, der gibt doch wenigstens keine Widerworte.
Richtig, der Richtig. Hat Fresse. Oh, Entschuldigung, ich habe Fresse gesagt.
Aber hier darfst du alles sagen, was du willst. Hier wird mal, ach, hier steht doch alles drin. Du kannst auch von mir aus sagen, keine Ahnung, dein Akupressur-Ding ist ein verdammter Hurensohn, das ist mir völlig egal. Hier darf man alles sagen.
Ja, gut, Moni, ich danke dir. Geht.
Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es hat mich sehr gewundert.
Ich danke dir.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.